Wir haben wieder einen Fall von alte Geschichten neu aufgerollt. Ich bin mir relativ sicher, dass keiner da ist, der noch nie von Jona und dem großen Fisch gehört hat. Und doch, und diesen Anspruch habe ich immer wieder, gibt's in jeder alten Geschichte immer wieder was Neues zu entdecken. Du kannst mir hinterher gern sagen, ob diesmal was Neues dabei war, was du so an der Jona-Geschichte, zumindest am Anfang, noch nicht gesehen hast. Die Jona-Geschichte beginnt eigentlich ziemlich großartig. Gott greift ein. Da heißt es in Jona 1, Vers 1, das Wort des Herrn erging an Jona, den Sohn von Amittai. Er sagte zu ihm, geh nach Ninive, der großen Stadt, und kündige ihr mein Strafgericht an. Ich kann nicht länger mit ansehen, wie böse die Leute dort sind. Und ich muss sagen, ich finde das gut. Immer wieder hört man Leute, die sagen, wann greift denn Gott ein? Der macht ja überhaupt nichts. Der schaut zu, ist die Welt nicht elend genug? Da müsste doch mal einer mit der Faust auf den Tisch hauen. Und das macht Gott. Also im übertragenen Sinne. Er schickt Jona los, um Ninive das Strafgericht zu verkünden. Er ist damit übrigens in guter Gesellschaft. Etwas später wird auch sein Kollege Nahum geschickt mit eben diesem Auftrag. Gott greift ein. Aber er greift fair ein, nämlich mit Vorwarnung. Er haut nicht einfach ohne Vorwarnung mit der Faust aus dem Tisch und zerstört diese Stadt, sondern er schickt Jona los. Aber was hat er sich dabei gedacht? Ich finde die Jona-Geschichte total cool. Ich mag die. Weil Jona ist eigentlich, wenn man genau hinschaut, sowas wie ein Antiheld. Wie ein Antiprophet. So jemand, den man eigentlich auf so einen Job nicht loslassen kann. Das merkt man an verschiedenen Stellen. Es gibt Ausleger, die sagen, das Jona-Buch ist eigentlich so eine Art Satire. Die nimmt das Prophetenmotiv und karikiert es, also zeigt es so überzogen, dass man es eigentlich gar nicht ernst nehmen kann. Also zumindest die Person des Jona. Comedy im Alten Testament? Fragezeichen. Aber natürlich geschieht es nicht zum Spaß, auch wenn Gott sehr viel Humor hat, sondern dahinter steckt eine didaktische Absicht. Diese übertriebene Überzeichnung, die damals sofort jedem aufgefallen ist und bei uns auch bei genauerem Hinschauen, die dient dazu, Verhalten, Einstellungen deutlich zu machen. Jona reagiert an verschiedenen Stellen völlig überzogen, völlig daneben, dass der Leser oder Hörer aufwacht. Ich meine, das ist in Predigten immer gut, aber dass der aufwacht und überlegt, hoppla, was macht denn der jetzt eigentlich? Jona reagiert an verschiedenen Stellen anders, als man es von einem guten Propheten erwartet. Und das hat das Ziel, dass du zuhörst und überlegst, was macht denn der? Oh, was würde ich denn in der Situation machen? Also eine Beziehung zum Hörer da herzustellen und so den Lerneffekt aus der Geschichte hervorzuheben. Also eine bewusst übertriebene Darstellung an verschiedenen Stellen. Dazu kommen wir gleich. Also das wäre das Erste, was wir von der Jona-Geschichte mitnehmen können. Gott möchte seine Gerechtigkeit auf dieser Erde aufbauen und durchsetzen und er benutzt Menschen dazu. So weit, so gut. Aber jetzt kommt's. Die Reaktion des Jona. Jona machte sich auf den Weg, aber in die entgegengesetzte Richtung. Er wollte nach Tarsis in Spanien fliehen, um dem Herrn zu entkommen. In der Hafenstadt Jaffa fand er ein Schiff, das dorthin segeln sollte. Er bezahlte das Fahrtgeld und stieg ein. Und hier sind wir schon wieder bei der Satire, bei dieser übertriebenen Darstellung. Für einen guten Propheten gehört's, dass er nicht jubelnd den Auftrag annimmt. So viel ist klar. Wir kennen Mose, ich kann nicht sprechen. Hesekiel, ich bin ein Sünder. Jeremia, ich bin viel zu jung. Also eine gewisse erste Abwehrreaktion ist für einen anständigen Propheten normal und gehört sich. Aber in der Regel lässt sich ein anständiger Prophet dann nach ein bisschen guten Zureden seitens Gott zu seinem Auftrag überzeugen. Wir kennen das. Die haben es bisher alle angenommen. Aber jetzt kommt Jona und der reagiert auch mit einer gewissen Abwehrreaktion, aber er sagt nicht, ich bin zu jung, ich kann nicht sprechen, ich bin sündig oder was. Er haut einfach ab. Also ein Pragmatiker. Er packt seine 7 Sachen und schifft ein. Da fragen wir ihn, bist du noch ganz bei Trost? Wir haben vorhin dieses schöne Lied gesungen, nämlich Flügel der Morgenröte. Wir kennen, und ich liebe den Psalm 139, und auch wenn der erst Jahrhunderte später formuliert wurde, der theologische Inhalt, dass Gott auf der ganzen Welt ist, das dürfte auch Jona bekannt gewesen sein. Also was will er denn eigentlich? Aber ich glaube, das sind wir bei der ersten satirischen Gestaltungsweise. Eine völlig übertriebene Reaktion, wo sich jeder gesunde Hörer und Leser ans Hirn langt, mit dem Ziel zu fragen, wie reagiere ich denn, wenn Gott mir Aufträge gibt? Übrigens wird nicht beschrieben, warum Jona flieht. Hat er keine Lust? Könnte ich ihm nicht verdenken, oder wer könnte ihm verdenken? Ich meine, Aufträge von Gott bringen immer Arbeit mit sich. Eigentlich jeder Job, den man reingedrückt kriegt. Also hat er keine Lust, möchte er lieber am Strand liegen, in Wellen zuschauen? Wissen wir nicht, und ich glaube, das können wir ihm nicht unterstellen. Wahrscheinlicher ist es, dass er Angst gehabt hat. Ninive war ja nicht irgendeine Stadt. Ninive lag ja noch nicht mal in Israel. Ninive war im feindlichen Ausland, die Hauptstadt der Assyrer. Und die war berühmt-berüchtigt. Die Assyrer waren ein starker Feind von Israel. Und es dürfte damals niemand erstaunt haben, dass es da drunter und drüber gegeben hat, dass die Feinde von Israel so lieben, wie es dem Herrn nicht gefällt. Also die Angst vor den Assyrern dürfte eine Rolle gespielt haben. Ich meine, wir sind Gott sei Dank nicht im Krieg, aber stell dir vor, du bekommst den Auftrag, geh hin in die Hauptstadt der Feinde und verkündige Gottes Strafgericht. Da schreist du auch Juhu. Ein bisschen um die Ecke gedacht wäre auch noch diese Reaktion zu erweitern und sagen, Ninive war die Hauptstadt der Assyrer, der Feinde. Und das Strafgericht zu verkünden, hat die Buße zur Folge. Das weiß Jona auch, das kommt später. Und man könnte, es gibt Ausleger, die unterstellen Jona zu sagen, dass er sagt, Moment, ich möchte nicht, dass den Feinden von Israel Heil geschieht, dass die umkehren und Gott erkennen. Bisschen weit hergeholt, aber wäre auch eine Motivation. Am wahrscheinlichsten halte ich tatsächlich aber die Angst vor Versagen. Ein Prophet lebt davon, dass das, was er verkündet, eintritt. Sonst ist er einfach als falscher Prophet entlarvt. Ist logisch. Und am Ende des Jona-Buches sagt Jona, ach Herr, genau das habe ich vermutet, als ich noch zu Hause war. Darum wollte ich ja nach Spanien fliehen. Ich wusste es doch, du bist voll von Liebe und Erbarmen. Du hast Geduld und deine Güte kennt keine Grenzen. Das Unheil, das du androhst, tut dir hinterher leid. Und ich glaube, da sind wir beim Kern der Motivation. Jona wusste, dass das Strafgericht, das er ankündigt, so nicht eintreten wird, weil Gott gnädig ist. Und er hatte einfach Angst, dumm dazustehen. Ist ja klar, das möchte keiner. Gottes Strafgericht anzuverkündigen, dann freut man sich doch. Jetzt kommt's. Und dann kommt's nicht. Also das ist wahrscheinlich die Motivation, die dahinter steckt. Übrigens, ganz wichtig, wir haben auch einen Auftrag, aber der unterscheidet sich ein bisschen von dem von Jona. Jona hat den konkreten Auftrag, hinzugehen nach Ninive und Strafgericht zu verkünden. Das ist nicht unser Auftrag. Ganz wichtig. Es gibt ja immer wieder fromme Christen, die das missverstehen und in die Fußstapfen von Jona treten, in dem Sinn und der Welt das Strafgericht ankündigen. Das ist nicht unser Auftrag. Was ist denn unser Auftrag? Wer weiß es? Was sagt Jesu Matthäi am Ende, also am Ende vom Matthäusevangelium? Geht hin und macht zu Jüngern alle Welt. Das ist unser Auftrag. Geht in die gleiche Richtung so grundsätzlich, aber unterscheidet sich im Detail. Und das ist wichtig. Unser Auftrag ist auch hinzugehen. Meinetwegen auch nach Spanien, ja? Darf aber auch gern hier im Landl sein. Und alle Welt zu Jüngern zu machen, zu Nachfolgern von Jesus. Nicht das Strafgericht predigen. Und trotzdem, und da sind wir wieder bei der Identifikation. Ja, ich habe ja die Predigtreihe nicht umsonst genannt, Jona und du. Es geht ja drum, und es ging auch den Autoren drum, Jona vorne hinzustellen und zu sagen, hey, okay, und wie würdest du dich verhalten? Und da sind wir bei dem Punkt, wie verhalten wir uns gegenüber unserem Auftrag? Ich stelle fest, keiner von uns hat sich bisher nach Spanien eingeschifft. Das ist schön. Aber ich stelle jetzt einfach mal die Frage in den Raum. Wie verhalten wir uns als Gemeinde, wie verhältst du dich zu dem Auftrag von Jesus, geht hin in alle Welt und macht zu Jüngern? Gibt es da auch Gründe, das nicht zu tun? Keine Lust? Keine Ahnung, wie ich das machen soll? Angst vor der Reaktion der Leute? Gründe lassen sich immer finden. Da braucht man nicht sparen. Aber das ist das Erste, was ich von der Jona-Geschichte mitnehme. Das Zweite, was ich mitnehmen möchte, welche Gründe führe ich an, um den Auftrag von Jesus, alle Welt zu Jüngern zu machen, nicht auszuführen? Ein Drittes. Dann kommen die Probleme. Das heißt, da schickte der Herr einen Sturm aufs Meer, der war so heftig, dass das Schiff auseinanderzubrechen drohte. Die Seeleute hatten große Angst. Jeder schrie zu seinem Gott um Hilfe. Und da passiert noch was. Dadurch, dass Jona flieht und auf das Schiff geht, bringt er andere in Gefahr. Er zieht andere Menschen mit rein. Die Seeleute hatten ja erstmal mit Gott und dem Auftrag von Jona überhaupt nichts zu tun. Jona ist halt dummerweise genau auf deren Schiff gegangen. Und dummerweise hat Gott das Schiff, auf dem Jona war, in Seenot gebracht. Also, was wir tun oder nicht tun, hat Folgen. Und es wird noch schlimmer, das habe ich jetzt gar nicht hier aufgeschrieben auf die Folie. Die Seeleute werfen aus lauter Angst, damit das Schiff leuchtet, wird die ganze Ladung über Bord. Die haben also materiellen Verlust, nicht nur die Angst um ihr Leben, sondern materiellen Verlust. Und da kommt wieder eine Stelle, wo eine übertriebene Beschreibung deutlich wird. Jona liegt im Schiff und schläft. Das ist wieder so ein Ding, das hörst du und liest du und denkst, Moment mal, wie kannst du? Nicht nur wegen dem Sturm, ja, also ich könnte bei einem Sturm auf dem Schiff nicht schlafen, sondern auch mit der ganzen Geschichte. Du bist auf der Flucht, ja, dein Adrenalin ist hier oben. Wie kannst du dich im größten Sturm hinlegen und schlafen? Es heißt ja, ein gutes Gewissen ist ein sanftes Ruhekissen. Das war bei Jona mit Sicherheit nicht der Fall. Also das ist wieder so eine Darstellung, wo man beim Hören sagt, Moment, geht doch gar nicht. Mit dem Ziel zu überlegen, okay, wie reagiere ich? Wenn ich merke, ich entspreche nicht Gottes Auftrag und er ruft mich, wie auch immer das aussehen mag. Nicht jeder kommt ja gleich in eine schwere Seenot. Lege ich mich hin und schlafe, den Schlaf kann man hier eher so deuten, ich tauche weg, ich tue nichts, ja, ich tue, als wäre ich gar nicht da, so Decke über den Kopf oder Kopf in den Sand gesteckt, ich bin weg. Aber natürlich kommen die Seeleute und sagen, wie kannst du hier schlafen, wie, jeder ruft jetzt hier seinen Gott an, geh gefälligst hin und bete zu deinem, vielleicht kann der ja helfen. Und Jona gibt sich so erkennen und sagt, an mir liegt's, mein Gott ist sauer auf mich und er bringt sogar selber diese sehr extreme Lösung, werft mich über Bord. Er versucht da Schadensbegrenzung, die Menschen, die er in Mitleidenschaft gezogen hat durch seinen Ungehorsam, wieder zu befreien, also das Übel sich rauszunehmen. Und das sind gute Seeleute, die zögern erst, aber Jona überzeugt sie und dann heißt er wieder, da nahmen sie Jona und warfen ihn ins Meer. Sofort wurde es ruhig. Auch hier, Gott geht mit, er bestraft die armen Mitmenschen nicht weiter. Und dann geschieht aber was Spannendes. Da heißt, da packte sie alle, also die Seeleute, die große Furcht vor dem Herrn, sie schlachteten ein Opfertier für ihn und machten ihm Versprechungen für den Fall ihrer Rettung. Finde ich bemerkenswert. Also nicht nur, dass sie auf dem Schiff ein Opfertier dabei hatten, hat man vielleicht damals so gemacht, hätte ich jetzt auf der Reise nicht. Aber der springende Punkt ist, durch dieses schreckliche Eingreifen Gottes und die plötzliche Stille, nachdem das Übel vom Schiff beseitigt ist, erkennen die anfangs unbeteiligten Seeleute die Größe des Herrn. Sie erkennen Gott und opfern ihn und machen Versprechungen. Also hat Jona sie aus Versehen nebenbei missioniert, könnte man sagen. Auf eine sehr drastische Weise. Nicht nachmachen, okay? Das, was ich von diesem Teilabschnitt mitnehmen möchte, mein Handeln und mein Nichthandeln haben Auswirkungen auf mich und auf meine Mitmenschen. Aber das ist nicht das Ende. Am Ende steht die Rettung. Der Herr aber ließ einen großen Fisch kommen, der verschlang Jona. 3 Tage und 3 Nächte lang war Jona im Bauch des Fisches. Da befahl der Herr dem Fisch, ans Ufer zu schwimmen und Jona wieder auszuspucken. Wichtig hier, bei Gott sind Gericht und Rettung immer untrennbar miteinander verbunden. In Hesekiel 33, Vers 11 heißt es, aber der Herr, der mächtige Gott, sagt, so gewiss ich lebe, mir macht es keine Freude, wenn ein Mensch wegen seiner Vergehen sterben muss. Nein, ich freue mich, wenn er von seinem falschen Weg aufgibt und am Leben bleibt. Darum kehrt um, kehrt schleunigst um. Gott hätte Jona vernichten können. Ich meine, wenn man das auf eine Firma überträgt, Auftrag, klarer Auftrag, der packt seine Sachen und geht. Das machst du vielleicht einmal, aber dann bist du weg. Aber Gott möchte Jona nicht einfach auslöschen, sondern er rettet ihn. Gott lässt Jona auch in dieser Situation nicht allein. Übrigens, es ist kein Wahl. Auch wenn es in den meisten Darstellungen so dargestellt wird, es wird nur von einem großen Fisch die Rede. Und seit es die Geschichte gibt, streiten die Menschen natürlich darum, was für eine Art das von Fisch das war, dass jemand da 3 Tage drin leben kann. Diese Diskussion erspare ich uns. Kannst du gerne nachlesen, wenn es dich interessiert. Interessant sind folgende Sachen. Gott rettet Jona auf eine ungewöhnliche Weise, aber er ist Gott. Gott verwendet etwas, was in der Regel eine Bedrohung ist, zum Heil. Also es gibt in vielen Kulturen Geschichten von Seeungeheuern, die Menschen verschlingen. Gerade bei den Griechen, aber auch bei den Indern. Aber das war in der Regel eine Bedrohung, eine Strafe. Strafe haben wir auch hier, aber Gott wandelt es um und benutzt ein Seeungeheuer als Rettung. Und es gibt interessanterweise, das überliest man meistens auch, viele, viele Stellen in der Bibel, wo es heißt, dass Gott Herr über die Seeungeheuer ist. Hättest du es gewusst? Findet sich ganz oft in den Psalmen. Erstaunlicherweise. Ich musste übrigens bei der Geschichte auch an Pinocchio denken. Als ich als Kind diese Geschichte zuerst gehört habe, Pinocchio, dachte ich mir, Moment mal, der hat doch von Jona abgeschrieben, oder? Aber Pinocchio ist wesentlich später, 200 Jahre alt ungefähr. Da geschieht es aber auch zum Heil, dass Pinocchio, die kleine Holzpuppe, den Geppetto, den Schnitzer, seinen Vater, in einem Wal wieder trifft und dann gerettet wird. Aber das ist eine andere Geschichte, aber bei Jona muss ich immer an Pinocchio denken und umgekehrt. Viel wichtiger, und das könnt ihr wirklich mitnehmen, ist, dass Jona auch im Neuen Testament vorkommt. Das Zeichen des Jona ist ein wichtiger Ausspruch von Jesu. Dreimal wird das Zeichen des Jona erwähnt. Ich lese aus Lukas 11. Als immer mehr Menschen bei Jesus zusammenströmen, sagte er, diese Generation ist eine böse Generation. Sie verlangt immer Beweise, aber es wird ihr keiner gegeben werden, ausgenommen das Wunder, das an Jona geschah. Diesen Beweis werden sie bekommen. Wie nämlich Jona für die Leute von Ninive zu einem Beweis wurde, so wird es der Menschensohn für diese Generation. Am Tag des Gerichts wird die Königin aus dem Süden aufstehen und die Menschen dieser Generation schuldig werden. Am Tag des Gerichts werden die Bewohner von Ninive aufstehen und diese Generation schuldig sprechen. Denn als Jona sie warnte, gaben sie ihr Leben und haben es geändert. Und hier steht Größerer als Jona. Jesus selber greift diese Jona-Geschichte auf und wendet sie auf sich an. Jona war 3 Tage im Bauch des großen Fisches, bevor er wieder ausgespuckt war. Und Jesus war 3 Tage im Grab, bevor er wieder auferstanden war. Ich mag das. Diese Verbindung von Alten und Neuen Testament. Jesus greift diese Geschichte, die damals allen bekannt war, auf und prägt sie auf sich um. Das wird das Zeichen sein, das Zeichen, den Jona, den Beweis, den Jona damals gebracht hat. Und er sagt, die Menschen von Ninive werden euch anklagen, weil die haben damals geglaubt und ihr glaubt nicht an mich. Gott, sag ich mal, setzt seinen Auftrag Nachdruck. Wenn man so will, er bestraft Jona. Kann man darüber diskutieren, ob das nur eine Methode war oder schon eine Strafe. Aber am Ende rettet er ihn. Und das wäre hier das Wichtige. Bei Gott gehören Gericht und Rettung zusammen. Jona Teil 1 war das. Beauftragt. Wenn du möchtest, dann kannst du Folgendes mitnehmen. Das eine, Gott möchte seine Gerechtigkeit auf dieser Erde aufbauen. Und er benutzt dazu Menschen. Zweitens, Frage an dich, welche Gründe führe ich an, um den Auftrag von Jesus, alle Welt zu Jüngern zu machen, nicht auszuführen? Drittens, mein Handeln und mein Nichthandeln haben Auswirkungen auf mich und auf meine Mitmenschen. Und viertens, bei Gott gehören Gericht und Rettung zusammen. Und wie es weitergeht, erfahrt ihr im zweiten und dritten Teil der Predigtreihe in den nächsten Gottesdiensten. Wir beten. Lieber Vater im Himmel, danke, dass wir dein Wort, die Bibel haben, dass wir drin lesen können, dass du dich da drin offenbarst. Danke für die Geschichte von Jona. Danke, dass wir uns da drin wiederfinden können. Danke, dass du uns gebrauchen willst zu deinem Werk, dass wir deine Mitarbeiter sein dürfen. Und wir bitten dich, zeige uns klar unseren Auftrag als Gemeinde und als persönlich, jeder persönlich. Und hilf uns dann auch, diesen Auftrag auszuführen. Amen.